NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Die Singer und Songwriterin Miss Ellie ist zurück und das mit ihrem neuen Album Paradiesvogel und einer Tour durch Niedersachsen. Warum sie selbst ein Paradiesvogel ist und welche Geschichten in ihren Songs stecken, das hören Sie gleich hier bei uns. Nach 5 Tagen ist in Oldenburg das internationale Filmfest zu Ende gegangen. Im Rahmen einer Gala im Oldenburgischen Staatstheater, da wurden die Preise für die besten Filme und besondere schauspielerische Leistung vergeben. Wir waren dort. Ich wünsche Ihnen einen tollen Abend. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Sie ist charmant, witzig, sie ist ehrlich und sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Miss Ellie begeistert seit Jahren mit ihren Songs, die mal zum Lachen sind und mal mitten ins Herz treffen. Und jetzt ist ihr neues Album Paradiesvogel da. Und mit genau diesem bunten, freien Spirit geht sie jetzt auf Tour durch Niedersachsen. Heute Abend ist sie bei uns zu Gast im Kulturspiegel und darüber freue ich mich sehr. Hallo Miss Ellie.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Dein neues Album trägt ja diesen wunderschönen Titel Paradiesvogel. Wie bist du darauf gekommen?
Ach, tatsächlich werde ich öfter mal so genannt, weil ich halt mit meiner Musik nirgendwo so richtig 100% reinpasse, aber immer gern gesehener Gast bin. Also ich flatter dann immer so von Comedy-Bühne zur Singer-Songwriter-Bühne, zur Liedermacher-Bühne, zur Kabarett-Bühne und irgendwie passe ich nirgendwo 100%ig rein.
Aber so, das ist ja eigentlich auch ganz besonders schön, ne? Wenn man nicht in irgendeine feste Schublade reingepropft wird, sondern so viele Möglichkeiten hat. Das ist für dich wahrscheinlich auch besonders als Künstlerin.
Ein absolutes Privileg und ich bin schon immer so ein Typ gewesen. Also ich konnte mich nie auf eine Gruppe festlegen. Ich hatte immer mehrere Gruppen, bei denen ich abgehangen habe. Also ich finde das sehr stimmig.
Das ist ja oft so eine Mischung aus Humor, aus Tiefgang und eben auch ganz viel Herz. Wenn du jetzt dein Album in 3 Worten beschreiben müsstest, welche wären das?
Boah, krass, 3 Worte. Bunt, ein bisschen crazy und politisch.
Ganz viele nennen dich ja die kleine Singer-Songwriterin mit der ganz, ganz großen Wirkung. Was steckt für dich persönlich hinter dieser Beschreibung?
Mit der großen Wirkung? Ja, also kann ich mich auf jeden Fall identifizieren mit, weil ich bin sehr klein, ich bin nur 1,50 groß und werde dementsprechend oft auch unterschätzt. Aber wenn ich dann den Mund aufmache, dann sind die Leute manchmal sehr überrascht. Was heißt manchmal? Eigentlich immer. Und ich finde das sehr, sehr schön. Es macht sehr viel Spaß.
Paradiesvogel, das klingt ja ganz bunt, ganz frei, vielleicht ein bisschen unkonventionell. Welche Geschichten und Themen hast du denn in dem neuen Album verarbeitet?
Da ist alles Mögliche dabei. Also ich habe, also was mir aufgefallen ist, es gibt relativ viele Tiere. Ein Chinchilla, ein Affen, eine Kröte, eine Gans. Ich habe mich im Nachhinein gefragt, was soll das? Aber gut, so ist es halt. Also ich habe Themen wie Depressionen verarbeite ich auf dem Album. Und es gab einen Todesfall, über den habe ich geschrieben. Ich schreibe auch über die politische Lage in Europa, die mir gerade einfach sehr ans Herz geht. Da gibt es aber auch ein Liebeslied von so einem wilden Trip nach Paris. Es geht auch um Bodyshaming und Sexismus. Also es ist wieder mal total bunt gemischt.
Es gibt wieder keine Schublade, in die man das irgendwie reinpropfen kann, sondern es ist für jeden im Grunde was dabei. Damit wir überhaupt wissen, wie sich die Musik von dir anhört, von deinem neuen Album Paradiesvogel, würden wir jetzt mal den Titel Bye Bye spielen. Erzähl mal ein bisschen was dazu.
Ja, da bei dem Titel habe ich mir vorgestellt, was ich machen würde, wenn ein Alien bei mir anruft und mich fragt, ob ich mal einen Statusbericht von der Erde rüberschicken kann. Und dabei ist dieser Song entstanden.
Wir hören mal rein.
Ich bin Mitte 30, fühle mich irgendwie erwachsen, hab ein bisschen was erlebt und habe trotzdem nichts verstanden. Vor meiner Haustür liegen 1, 2, 3, 4 Penner. Black Friday wurde auf eine ganze Week verlängert. Alle Glühbirnen sind jetzt Vintage. Die werden eigentlich nicht gebraucht, doch die sind hübsch. Man wird jetzt ausgebuht, wenn man raucht. Auf TikTok hat eine Kuh einen Tiger angefaucht. Alles wird digitaler, wir gehen mehr zur Therapie. Die Gesellschaft rückt nach rechts und viele nutzen jetzt KI. Drin. Alles beim Alten, auch wenn wir
Du bist ja jetzt auch mit dem Album auf Tour durch Niedersachsen. Was verbindet dich mit unserem Bundesland?
Ich habe hier studiert in Niedersachsen. Ich habe 10 Jahre lang in Lüneburg gelebt und studiert und gewirkt. Und da habe ich auch meine Anfänge mit der Musik gehabt und so. Und das ist einfach eine absolute Herzensstadt. Und dementsprechend habe ich auch sehr viel Zeit in Niedersachsen verbracht und bin rumgegurkt mit meinem Semesterticket. Also es ist meine zweite Heimat, würde ich sagen.
Gibt es irgendwelche Situationen, wo du die ersten Male so auf der Bühne gestanden hast, an die du dich noch erinnerst?
Also die ersten Male, wie ich auf der Bühne stand, war ja die Straße. Stand ich da rum. Also das war noch in Australien. Da habe ich so ein Work-and-Travel-Jahr gemacht und stand so rum in der Straße und habe Coversongs gesungen. Das war eine Erfahrung. Aber in Lüneburg habe ich tatsächlich im Irish Pub gesungen. Also das war richtig wild, weil die Leute waren total wild unterwegs, sag ich jetzt mal, feierwütig und so. Und ich habe sehr viele lustige Begegnungen gehabt, während ich meine Coversongs im Irish Pub gesungen habe. Das war eine wilde Zeit.
Deine Konzerte, die leben ja auch von der Nähe zum Publikum. Das spürt man ja sofort. Wie gelingt es dir, abends, wenn du auf der Bühne stehst, diese ganz besondere Verbindung aufzubauen?
Also ich habe ganz fest dieses Gefühl in mir drin, dass ein Konzert nicht einfach sowas ist wie so ein Zoo, wo man hingeht und dann ein Tier im Käfig anguckt, sondern es ist ein totales Miteinander. Und dementsprechend, also den Vibe, den versprühe ich von erster Sekunde. Also wenn die Leute mich nur da sind, um mich anzugaffen, da fühle ich mich ganz unwohl mit. Also ich lade die ein, mit mir zu sprechen, mit mir zu singen. Also für mich persönlich ist es einfach total schön, ein gemeinsames Konzert zu feiern.
Und da können wir Niedersachsen uns natürlich auch drauf freuen, denn du bist in Bremen am 18. September und am 20. September in Osnabrück. Und da gibt es auch noch ein paar Restkarten für. Worauf freust du dich da jetzt am meisten?
Also in Bremen ist eine recht große Location, da freue ich mich drauf, weil wir die ganze Show, wir haben ja jetzt ein größeres Team auch, einen Ton- und einen Lichttechniker dabei und ein großes Bühnenbild, da können wir alles einmal komplett auffahren. Das wird das erste Mal für mich auch sein, dass die Show komplett gefahren werden kann, mit coolem Licht und was weiß ich. Also das wird nice, aber ich freue mich auch sehr auf Osnabrück, weil da liegt auch ein Teil meines Herzens, weil ich da 2000, ich weiß gar nicht mehr, war das 17 oder noch früher den Singer-Songwriter-Slam dort gewonnen habe. Und ja, das war mein erster richtig großer Preis, den ich da abgesahnt habe. Also da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Also du bist in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr auf Tour. Du hast eine ganze Menge vor. Gibt es schon neue Projekte, die du im Kopf hast?
Also naja, also die Tour, die wird jetzt sehr viel meiner Zeit konsumieren. Zwischendurch, wenn ich halt nicht auf Tour bin, dann male ich ganz viel. Also ich male halt auch so künstlerische Acrylbilder, sag ich jetzt mal. Das ist ein Hobby oder beziehungsweise gehört auch einfach fest dazu. Ja, und über ein anderes Projekt kann ich noch nicht sprechen, aber da wird noch was kommen.
Ja, sehr schön. Dann können wir uns ja wieder sprechen. Da freue ich mich dann sehr drauf. Dann kannst du uns wieder hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen besuchen. Aber jetzt erstmal drücke ich dir ganz fest die Daumen für deine Tour in diesem Jahr und auch im kommenden Jahr. Und alle, die also Lust haben, Miss Ellie mal kennenzulernen mit dem Paradiesvogel am 18.09. in Bremen und am 20.09. in Osnabrück. Und wie gesagt, es gibt noch Karten und alle Informationen natürlich auch auf deiner Seite von Miss Ellie. Also Daumen sind gedrückt. Schön, dass du noch Zeit für uns gefunden hast.
Cool, ich danke dir.
Gemeinsam mit Ihnen geht's durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Nach 5 Tagen ist in Oldenburg das internationale Filmfest zu Ende gegangen und das im Rahmen einer Gala im Oldenburgischen Staatstheater. Da wurden die Preise für die besten Filme und besondere schauspielerische Leistungen vergeben. Viele Stargäste wie Maria Furtwängler und Oscar-Preisträger Michael Woodley, der 1971 für Woodstock einen Oscar bekam, waren auf den roten Teppichen vor den jeweiligen Kinos zu Gast. Und auch mit dabei war für uns Christine Hunfeld.
Die Preise beim Oldenburger Filmfest sind undotiert. Etwas zum Mitnehmen gibt es aber trotzdem. Je nach Kategorie eine von einer Kunstschmiedin gestaltete handliche Plastik oder aber einen ziemlich großen Pokal. Letztere würden sich auf der Kegelbahn gut machen, stellen die internationalen Gäste aber vor die Frage, wohin damit? Die in China geborene und in Los Angeles lebende Yung Si wurde für ihr Regiedebüt Under the Burning Sun ausgezeichnet. Ein dystopisches Drama um eine Frau, die um ihr Überleben kämpft. Für seinen fünften Spielfilm Keep Quiet bekam der aus Südkalifornien stammende Vincent Crashaw den Publikumspreis.
Thank you all. I'm just really grateful to be here. I don't know how I'm putting this on the plane, though.
In Keep Quiet spielt der großartige Lou Diamond Phillips einen Polizisten der sogenannten Tribal Police, der versucht, die indigenen Einwohner eines durch Drogen und Bandengewalt bedrohten Reservats zu schützen, auch mal vor sich selbst. Gedreht wurde in 18 Tagen mit wenig Geld in Oklahoma im Winter bei eisigen Stürmen und Frost.
And it was right after the strike, and so everyone was just really itching to work and get back to work.
Der Dreh fand kurz nach dem Streik in Hollywood statt. Alle wollten endlich wieder arbeiten, erzählt Vincent Crashaw. Die Handlung basiert auf wahren Begebenheiten. Man muss diese Geschichten erzählen, sagt Dana Namerode, die eine junge Polizistin spielt.
These are real stories that need to be told.
Den Preis für die beste Schauspielerin bekam Sabrina Amali. Die Schweizerin, die oft im deutschen Fernsehen zu sehen ist, zuletzt als Notärztin in der gleichnamigen ARD-Reihe, wurde für die Rolle der Maysoon im Film von Nancy Binyadaki ausgezeichnet. Sie spielt eine Ägypterin, die einst im arabischen Frühling aktiv war, sich längst in Berlin ein Leben mit Beruf und Familie aufgebaut hat, das aber plötzlich auseinanderzufallen droht.
Es ist mein allererster Preis und es war einer der tiefsten, schmerzhaftesten, schönsten Arbeiten, die ich je gemacht habe. Und dass ich dafür jetzt hier diesen Preis kriege, bedeutet mir unendlich viel. Danke.
Keine Rede hatte John Connors vorbereitet. Dabei standen die Chancen auf einen Preis gar nicht schlecht. Schließlich war der Ire in 3 Filmen zu sehen, in den unterschiedlichsten Rollen, und jedes Mal war er richtig gut. Ausgezeichnet wurde er für sein Spiel im Film Crazy Love, einer ebenso schrägen wie anrührenden Tragikomödie um einen suizidgefährdeten Psychiatriepatienten. Das Thema liegt ihm am Herzen, sagt der 35-Jährige, der aus der sogenannten Traveler Community stammt.
My father died by suicide.
Die Traveler Community hat die höchste Selbstmordrate weltweit. Sie liegt bei 11%. Mein Vater hat Selbstmord begangen. Es war immer ein Schatten auf meinem Leben. Es war die Schauspielerei, die mich da rausgeholt hat. Wie John Connors war auch sein Landsmann Edwin Mulan schon zum zweiten Mal in Oldenburg mit einem Spielfilm und einem Kurzfilm. Ich war auf vielen Festivals, aber nirgendwo gibt es so eine große Wertschätzung für die Filmkunst und die Filmemacher. Es ist großartig, wieder hier zu sein. Mit 3 langen und 2 kurzen Filmen war Irland beim Oldenburger Filmfest vertreten. Über der Dachterrasse der Festival Lounge wehte die Tricolor, die irische Flagge, und die Botschafterin kam zu Besuch. Großartig, sagt Edwin Mulan, aber kein Zufall. Es gibt ein neues Selbstvertrauen. Irische Filmemacher zeigen ihre Arbeiten überall auf der Welt. Und diese Filme wollen nicht wie Hollywood aussehen oder irgendwie global sein. Sie erzählen Geschichten aus Irland, von den Orten und den Menschen. Und das scheint anzukommen.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Mörderische Spannung, ein geheimnisvoller Titel und jede Menge Lesefreude. Margarete von Schwarzkopf ist mit ihrem neuen Krimi Das Schwarze Kreuz bei uns zu Gast. Was hinter dem Schwarzen Kreuz steckt und welche Pläne sie noch hat, darüber spreche ich gleich mit ihr. Dann, was wird aus Isa Hatsche? Das fragen sich gerade viele Bispinger, denn nach dem Tod von Uwe Schulz-Ebschbach, dem Gründer des Landschaftsparks Isa Hatsche, das ja auch liebevoll als das Neuschwanstein des Nordens bezeichnet wird, muss nun geklärt werden, wie es weitergehen soll. Und wir waren im Weserbergland bei Kunst im Weg. 22 Künstler, 2 Tage lang in 2 Dörfern im Weserbergland. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Schön, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Es wird spannend heute, und zwar kriminell spannend. Margarete von Schwarzkopf ist hier bei mir im Studio. Viele kennen sie ja als Literaturkritikerin und Moderatorin, aber eben auch als ganz erfolgreiche Krimi-Autorin. Und ihr neuer Roman Das Schwarze Kreuz sorgt schon jetzt für ganz viel Gänsehaut und Neugierde. Wir plaudern nämlich mit ihr über die dunklen Geheimnisse hinter dem Titel, ihre Lust am Schreiben und natürlich auch darüber, was ihre Leserinnen und Leser demnächst noch so alles von ihr erwarten dürfen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Margarete. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich auch, wieder hier zu sein.
Dein Buch trägt den Titel Das Schwarze Kreuz. Erzähl mal, was ist da los bei dir in deinem Krimi?
Also dieses Buch spielt zum Teil im Rheinland, aber auch anderswo, auch in Hannover, in Celle, in Lüneburg, sehr viel Norddeutschland. Und zwar in der Zeit, als die napoleonischen Truppen Deutschland besetzten. Und damals wurden in Köln sehr viele Kirchen zerstört oder zu Pferdeställen umfunktioniert und viele Kirchenschätze gestohlen. Und mein Schwarzes Kreuz ist ein fiktiver Kirchenschatz aus einer der schönsten Kirchen Kölns, Groß St. Martin. Und dieses Kreuz wird in eine kleine Kirche auf die andere Rheinseite verbracht, um dort kurz aufgehoben zu werden und dann in Sicherheit gebracht zu werden. Aber das Schicksal schlägt zu. Das Kreuz verschwindet. Für immer. Sehr, sehr wertvoll. Die Geschichte spielt also, wie gesagt, mal wieder, wie immer in meinen Büchern, in der Vergangenheit, aber zu 60% im Hier und Heute.
Du hast ja eine Hauptfigur, die du besonders liebst.
Ja, Anna Bentorp ist aber diesmal nicht so aktiv dabei, denn ich habe mit dem 8. Band im vergangenen Jahr mich verabschiedet und dann kam eine wunderbare Reaktion bei Lesungen. Einige Hörerinnen, es sind ja meistens wahnsinnig nette Frauen, die da sitzen, sagen, das geht überhaupt nicht, die kannst du nicht umbringen oder verschwinden lassen, sie lebt natürlich noch. Sie ist nur jetzt nicht mehr die Hauptfigur, aber sie löst das Ganze aus, weil sie nämlich, erzähle ich ganz kurz vielleicht, beim Aufräumen ihres Schreibtisches, weil sie jetzt nach Irland geht, um endlich am Trinity College zu unterrichten, ihr Traumjob, entdeckt sie einen alten Brief, den sie nie beachtet hat. Das ist leider sehr autobiografisch bei mir. Ich habe auch so alte Briefe wiederentdeckt. Der Brief hat da Jahre gelegen und da drin ist eine junge Studentin, die eine Geschichte erzählt von einem verschwundenen Kirchenschatz in der Nähe von Bonn und eben ein junger Priester, der man tot aufgefunden hat und sie glaubt, der Priester hat sich nicht am Raub beteiligt, wie man gesagt hat. Das Kreuz ist verschwunden und sie fordert Anna Bentorp auf, doch bitte, bitte ja mitzumachen als Miss Marple und vielleicht der Sache auf die Spur zu kommen. Aber Anna übergibt das jemand anderem. Aber sie ist im Hintergrund immer noch etwas präsent.
Ich finde das bei dir ganz schön. Es ist ja nicht so blutrünstig in deinen Kriminalromanen. Du bist, hast du gerade angesprochen, so ein bisschen Agatha Christie.
Ich mag Agatha Christie sehr gerne und ich mag nicht gerne diese Serienkiller-Romane, wo also das Blut über die Seiten strömt. Ich finde immer, warum mache ich das ja auch, spannend, die Vergangenheit, die immer in die Gegenwart mit hineinspielt. Das machen viele Krimi-Autoren, das ist sehr beliebt. Bei mir sind es immer wichtige historische Ereignisse, jetzt in dem Fall die napoleonischen Truppen in Deutschland, die wirklich ja bis Hamburg auch gekommen sind. Und was damals passiert ist mit den Kirchen, und da kann ich nur den Preußen ein Lob aussprechen, sie haben die meisten Kirchen wieder ausgebaut und aufgebaut, so wie den Kölner Dom dann vollendet und so weiter. Aber die Franzosen haben sich nicht so ganz gut benommen und Kirchenschätze sind verschwunden und das war der Trigger für meinen neuen Roman.
Es gibt ja so Krimi-Autorinnen und Autoren, die planen so ganz akribisch. Und dann gibt es welche, die lassen sich so ein bisschen von der Geschichte treiben. Wie diszipliniert oder wie spontan bist du immer, wenn du arbeitest und schreibst?
Ich mache ein sehr genaues Konzept. Ich weiß genau, wie es anfängt. Ich weiß vor allem das Ende. Wobei ich muss sagen, diesmal habe ich das Ende geändert. Weil plötzlich hatte ich eine Idee und zwar auf einem Weg zu einer Buchhandlung in Georgsmarienhütte saß ich im Zug verspätet und plötzlich habe ich überlegt, Mensch, mein Ende ist ja langweilig und habe es geändert, noch Gott sei Dank rechtzeitig. Aber es entsteht auch viel beim Schreiben. Die Figuren verändern sich oft, sie werden böse oder gut, je nachdem. Und die Geschichte wird auch etwas anders, aber im Prinzip ist es schon ein festes Konzept.
Es gibt ja viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die mir verraten haben, es gibt besondere Orte, wo ihnen die besten Sachen einfallen. Hast du auch sowas? Ein Ort, wo du am besten schreiben kannst, wo du ganz viele Ideen bekommst?
Ja, ich schreibe zu Hause. Ich komme da nicht so richtig weg, aber ich habe immer ein iPad dabei und schreibe auch gelegentlich unterwegs, wobei nicht in der Deutschen Bahn. Das wackelt mir zu sehr. Nein, ich brauche Ruhe und ich brauche Konzentration und habe aber meine meisten Ideen wirklich, ich muss es wirklich sagen, in der Bahn. Wenn ich da sitze, Stunden Verspätung, nutze ich das und mache mir Notizen, lese ein Buch, schlafe oder versuche, ein neues Buch zu konzipieren. Und da danke ich der Deutschen Bahn doch jetzt mal von Herzen.
Du bist ja so ein bisschen verrückt, das muss ich jetzt einfach mal sagen. Wir kennen uns schon so viele Jahre. Du bist selber Autorin, aber du bist auch Buchkritikerin. Du guckst dir alle möglichen Filme an, kannst über die erzählen. Du kennst auch so viele andere Autoren und Autorinnen. Du machst Lesungen. Wenn du jetzt selbst, du liest so viele Sachen und dann selbst schreibst, bist du selbst die schärfste innere Kritikerin bei dir, bei deinen Büchern?
Ach ja, ich verbessere immer wieder. Und ich bin immer heilfroh, dass die erste Fassung nicht genommen wird. Ach, da sind so viele Fehler drin und so viele unlogische Momente. Also ich sind es ja dreimal, dass man an sein eigenes Buch rangeht. Und dann bin ich immer noch unzufrieden. Aber irgendwann muss es ja mal fertig sein. Ist ja keine unendliche Geschichte. Und dann ja muss es auch mal gedruckt werden. Aber hinterher denke ich immer, ach nee, das hätte ich noch machen müssen. Und das hätte ich noch machen müssen. Aber Gott sei Dank, es ist dann irgendwann fertig und es ist ja wie Kinder. Sie sind nicht perfekt, aber man liebt sie trotzdem.
Dürfen sich Fans denn schon auf eine Fortsetzung vielleicht doch nochmal oder auf neue Projekte freuen? Hast du da schon irgendwas in petto?
Also ich würde gerne tatsächlich die Hauptfigur des neuen Buchs nochmal ausgraben sozusagen. Das ist nämlich ein katholischer Diakon. Der hat ein lebendes Vorbild, den ich kennengelernt habe, diesen Mann letztes Jahr bei einer wunderschönen Andacht, eben in einer Kirche, die eben als Vorbild auch für meine Kirche dient. Natürlich nicht 1:1. Und der ist jetzt auch unter die Autoren gegangen. Und ich wollte eine Geschichte eigentlich mit ihm nochmal schreiben, wo er einiges erlebt, unter anderem auf der Buchmesse. Weil da denke ich mir immer, da müsste mal ein Mord passieren, da ist so viel los. Ich weiß nicht, ob mein Verlag das möchte, vielleicht war dies jetzt eine Art Standalone mit der guten Anna nur noch im Hintergrund und dem reizenden Diakon im Vordergrund. Ich weiß es nicht, ich hoffe es sehr, denn ich ohne Schreiben kann ich nicht.
Jetzt sag mal, wenn du selbst als Ermittlerin in deinem eigenen Buch auftreten müsstest, würdest du jetzt lieber die Spuren sichern, lieber verhören oder den Täter überführen oder vielleicht sogar selbst morden?
Das ist reizvoll manchmal, aber das würde ich nur in ganz wenigen Fällen machen und das wären dann Menschen, die ich glaube, es verdienen wirklich. Nein, natürlich nicht. Aber ich finde einfach die Spurensuche, finde ich so spannend. Das Überführen, ja, das kann man dann auch. Aber die Spurensuche, wieso kommt man dann irgendwie auf die Idee, der oder die könnte es gewesen sein? Das ist ja Detektivarbeit und das ist ja auch Schreiben. Man muss ja selber Spuren auch im eigenen Buch suchen. Das macht mir richtig Spaß.
Also ein bisschen muss man sich noch gedulden. Ab Donnerstag aber, da ist der Kriminalroman Das Schwarze Kreuz von Margarete von Schwarzkopf erhältlich. Und morgen Abend, das können wir auch schon verraten, Margarete, 19.30 Uhr, da liest du in der Buchhandlung an der Marktkirche in Hannover. Und am Samstag bist du auch wieder da um 18 Uhr. Da bist du in Bad Gandersheim zu Gast in der Stiftskirche. Und auch dort wird dann gelesen. Also du bist ständig unterwegs, also auch wieder ganz viel mit der Deutschen Bahn. Das heißt, wir können uns noch auf ganz, ganz viele tolle Ideen und Projekte freuen.
Genau, das wäre ein Anreiz. Vielen Dank.
Schön, dass du hier gewesen bist.
Ja, danke sehr.
Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Was wird aus Isa Hatsche? Das fragen sich gerade ganz viele Bispinger. Denn nach dem Tod von Uwe Schulz-Ebschbach, dem Gründer des Landschaftsparks Isa Hatsche, muss nur geklärt werden, wie es weitergehen soll. Immerhin eine gute Nachricht gibt es schon. Die in Berlin lebenden Söhne von Schulz-Ebschbach wollen das Anwesen, das hier auch liebevoll als das Neuschwanstein des Nordens bezeichnet wird, erhalten. Kai Rake weiß, wie es jetzt weitergeht.
Ja, Isa Hatsche ist ein Gesamtkunstwerk mit vielen Dingen, die man als Besucher so bestimmt nicht erwartet. Was Uwe Schulz-Ebschbach auf dem 23 Hektar großen Grundstück geschaffen hat, darf im positiven Sinne als spleenig, verrückt und skurril bezeichnet werden. Da wäre zunächst das Jagdschloss mit seinen 30 Zimmern, die teilweise recht üppig im Sanssouci- oder Biedermeier-Stil ausgestattet wurden. Draußen findet man einen barocken Eisengarten mitsamt feuerspeiendem Vulkan und Wasserfall und plötzlich steht man dann vor einem Nachbau der Arche Noah, etwa 50 Meter lang mit geschnitzten lebensgroßen Tieren. Die meisten Besucher kommen da aus dem Staunen nicht mehr raus.
Ich bin von den Sammlungen völlig erschlagen. Das eine oder andere sammelt man schon. Aber das ist in der Masse nicht zu überblicken, auch nicht in 2 oder 3 oder 4 Stunden.
Ja, es war sehr beeindruckend auf jeden Fall, aber man merkt die Detailverliebtheit natürlich.
Aber fantastisch, muss man sagen. Also das kann man nicht an einem Wochenende schaffen, da gehört schon fester Wille dazu, das hier auf die Beine zu stellen. Und wie man dazu steht persönlich, ob man das im Garten nachbauen will, das ist wahrscheinlich nicht jedermanns Sache. Aber diese Masse und diese Imposantheit, auch die Größe der Arche Noah, die hier steht, das ist ja schon sehr beeindruckend, muss ich sagen.
Nein, wir sind völlig überrascht und überwältigt. Ja, das ist der blanke Wahnsinn. Das ist mit keinem Wort zu beschreiben.
Und dann gibt es noch den Berg der Sammelleidenschaft. Dort hat der Schlossherr unter anderem über 24.000 verschiedene original abgefüllte Bierflaschen aus 192 Ländern gelagert und eine Bierbadewanne. Damit landete er sogar im Guinness-Buch der Rekorde. Und auch Streichholzschachteln, Hampelmänner, Puppenstuben und andere Dinge hat Uwe Schulz-Ebschbach gesammelt. In einem Interview sagte er noch im April:
Also man muss sammeln aus von innen heraus. Man fängt an mit Briefmarken, mit Münzen und dann trifft man die Spezialgebiete. Nicht also so, weiß ich, wir haben 4.500 Pfeffer- und Salzstreuer. Verschiedene. Also das muss man auch, das macht Spaß. Nicht, man muss sich beschäftigen mit seinem Leben und mit dem, was man macht und was man erreichen will.
Ja, und bei allem legte Uwe Schulz-Ebschbach immer großen Wert darauf, dass er das alles ganz ohne Staatsknete finanziert hat. Eigentlich wollte er noch Schloss Liechtenstein aus tausenden Weinflaschen nachbauen lassen. Dazu ist es jetzt leider nicht mehr gekommen. Uwe Schulz-Ebschbach wurde 84 Jahre alt, aber Isa Hatsche lebt, sagen seine Söhne, die das touristische Highlight bewahren wollen. Schließlich hat ihr Vater jede Menge Spuren hinterlassen und sogar seine Stimme, denn die ertönt bei Führungen durchs pompöse Jagdschloss in Isa Hatsche immer noch vom Band.
Ich freue mich, dass Sie hier sind an diesem Dienstagabend im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Das war schon ein ungewohntes Bild, was sich am vergangenen Wochenende in den beiden Dörfern Großenwieden und Welsede im Weserbergland bot. Kunstbeflissene Gäste wanderten durch die Straßen, sie besuchten Scheunen, sie kletterten auf Heuböden und blickten in die Kirche. Alle diese Orte waren 2 Tage lang Kunstgalerien. Der Kulturverein Hessisch-Oldendorf hatte 22 Künstler aus dem In- und Ausland eingeladen und das in ungewohntem Ambiente auszustellen. Wilhelm Purk hat sich das Ganze mal angeschaut.
An den Fachwerkbalken in einer Scheune hat Axel Zwalen aus Zürich seine Landschaftsbilder aufgehängt. Der Schweizer ist schon seit ein paar Tagen im Weserbergland.
Ich bin wirklich berührt. Es ist ein Ort, in dem ich noch nie gewesen bin und jetzt nicht als Tourist kommen muss, sondern hier arbeiten darf, weil ich habe ja hier 4 Tage gemalt und Bilder von Großenwieden gemacht.
Meistens sind Scheunen und Dielen in Kunstgalerien umgestaltet worden. Christiane Steinkamp aus Hannover stellt in einer Garage aus. Sie hat mit Stoff umwickelte Zweige gestaltet.
Alte, trockene Restbestände aus der Natur, die entwickle ich mit Tüll. Häufig sind es dann zum Beispiel so Überbleibsel von Kastanien, die Stängel im Herbst, wenn die vertrocknet sind, die umwickle ich dann und dann ergibt sich eine eigene Form.
Sehr viel mehr Platz braucht Hedwig Oeldig aus Rinteln für ihre Bilder.
Ich male Landschaften, großformatig und man sieht auf den Bildern die Malspuren. Ich male mit breiten Pinseln und habe viele Kontraste in meinen Bildern, Hell-Dunkel-Kontraste und so stelle ich Atmosphären dar, die ich in der Landschaft erlebe.
In der Dorfkirche von Großenwieden zwischen den Fresken des 800 Jahre alten Gotteshauses hat Friederike Körling-Aust ihre kunstvoll gestalteten Engel aufgehängt.
Ich bin zutiefst erfreut darüber, dass ich hier ausstellen darf. Das passt für mich unheimlich gut zusammen. Das sind Engel und die haben was Sakrales. Und dass ich in so einer schönen alten Kirche hier sein darf, das berührt mich sehr und macht mich sehr froh.
Die Gäste flanieren von Galerie zu Galerie. An mehreren Orten gibt es Gegrilltes, Kaffee und Kuchen. Auch das Wetter spielt mit.
Wir haben da großen Spaß dran und es ist vor allen Dingen sehr, sehr vielfältig.
Was ich ziemlich cool finde, die Resonanz zwischen den Örtlichkeiten und den verschiedenen Kunstwerken.
Ich selber komme aus Hamburg. Da haben wir das Ländliche weniger. Finde ich gut.
Gestern war Großenwieden dran, heute ist Welsede, weil an einem Tag kann man das gar nicht alles schaffen.
Der Kulturverein Hessisch-Oldendorf lädt alle 2 Jahre Künstler auf die Dörfer ein. Die kommen inzwischen aus dem In- und Ausland. Da habe sich wohl der gute Name der Kunstaktion herumgesprochen, sagt Projektleiterin Britta Samsen-Hoch.
Das heißt also, wenn hier ein Künstler war, dem es gefallen hat, der empfiehlt uns Freunde, andere Künstler. Und so sind zum Beispiel die Dresdner, wir haben zu Dresden mittlerweile einen sehr, sehr guten Kontakt. Und ansonsten hat es viel mit Überzeugungskraft zu tun.
Manchmal recherchiert Samsen-Hoch auch einfach in sozialen Medien. So hat sie den Kontakt zur Niederländerin Ellie Deekshoorn hergestellt, die erst vor kurzem in London ausgestellt hat. Obwohl es nur 2 Ausstellungstage sind, hat sich auch die Künstlerin Ulrike Lea Hogrebe aus dem Havelland auf den Weg ins Weserbergland gemacht.
Für mich ist es ja eher so die Möglichkeit, in einem anderen Bereich irgendwo sichtbar zu sein. Da lege ich immer großen Wert drauf. Man kann jetzt nicht sagen, soll das jetzt ein Verkaufserfolg sein oder so. Wenn man das daran irgendwie orientiert, ist es wahrscheinlich eher ein Verlustgeschäft, weil man ja große Anreisen hat. Aber es ist immer so, dass man irgendwo neue Leute kennenlernt und dass halt eben die Kunst eine Möglichkeit hat, in anderen Landstrichen präsent zu sein.
Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Eine Stunde, ganz viel Kultur. Ja, und die Stunde, die ist schon wieder um. Das geht immer so ratzfatz mit Ihnen. Ich freue mich auf nächste Woche, Dienstagabend, gleiche Zeit, wieder der Kulturspiegel. Und ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Gleich geht's jetzt hier bei uns weiter. Traumhaft natürlich. Genießen Sie den Abend mit uns. Am Mikrofon war für Sie Martina Gielitzer. Tschüss.